Einen schönen guten Abend in nah und fern. Heute geht es um das Thema Familiengeschichten. Ich glaube, es ist ein Thema, zu dem jeder was sagen kann. Es ist manchmal erstaunlich, auch merkwürdig, was für Dinge sich so hinter Wohnungstüren abspielen. Nicht Familie eigentlich so als Schutzraum gedacht, ein Ort, wo Menschen doch manchmal doch erstaunliche auch Verletzungen mitbekommen, die sie fürs Leben zeichnen. Ja, wie kommt es, dass so ein Ort der Liebe und Geborgenheit durch solche eigentümlichen Familiengeschichten auch immer wieder zu gefährdeten Orten werden kann? Ja? Und es braucht dazu ja nicht mal irgendwelche Ereignisse, für die sich irgendwie eine Staatsanwaltschaft interessiert. Das sind ja manchmal ganz unscheinbare Dinge, die dann aber mit den Jahren, oft auch völlig ungewollt, aber dennoch eine mächtige Dynamik bekommen können. Nicht? Klassischer Fall, so eine älter werdende Mutter wird von ihrer Tochter gepflegt. Zum Muttertag lässt sich dann auch der Bruder wieder mal sehen. Der ist Banker irgendwo so ganz weit weg. Und wenn der reinkommt, dann ist die Mama ganz aus dem Häuschen, nicht der Michael, dieser Prachtbursche, so ein Lieber, nicht? Und schau, diese Fleurobröschen, da hat er auch wieder an meinen Geburtstag gedacht und so. Ja, und Tochter kriegt das so mit und denkt sich, ja, und ich habe den ganzen Ärger mit der Pflege an der Backe. Und wenn der mal Piep sagt, nicht, hat der Mamas ganze Aufmerksamkeit. Nicht, kannst du verrückt werden, nicht so Lieblingskinderproblematik. Oh weh. Hier, dann haben die dann auch, diese Lieblingskinder, auch noch ordentlich Selbstbewusstsein getankt und sind tatsächlich erfolgreich. Und das bohrt dann noch mehr in der Wunde. Also es kann hervorragende Dynamiken entwickeln, die man gar nicht so mag. Ja, und da fällt mir auch in der Bibel ein klassischer Fall für ein, der heißt Josef. Auch so ein Lieblingskind. Kriegt von seinem Vater immer ganz besondere Klamotten und jede Menge Extrazuwendungen. Seine Brüder, die haben die Arbeit und er als Jüngerer schlendert ab und zu mal so locker vorbei, macht einen Spruch, nicht, und hält sich für eine ganz große Nummer. Einmal in so einem Moment, den seine Brüder wahrscheinlich für so einen neurotischen Schub gehalten haben müssen, erzählt er von so einem Traum, den er hat, wo sich Sonne, Mond und Sterne ja vor ihm verbeugen. Und die haben dann die Faxen dicke, die Brüder, und die verkaufen ihn dann an so eine Sklavenhändler-Karawane nach Ägypten. Dann müssen sich diese Träume nicht mehr anhören. Ja, dem Vater zu Hause tischen sie auf, er sei von einem Raubtier gefressen worden, nicht so ein Teil von seinen Gucci-Klamotten halten sie dann auch in die Luft und sagen, ja schade, nicht viel Blut und wenig Gucci, er ist weg, er ist tot. Ja, und konzentriert sich fortan auf den Jüngsten, den er programmatisch Benjamin nennt, das heißt Sohn meines Leidens. Der Rest der Familie, der vegetiert so unverbunden neben dem Patriarchen her. Beruflich, organisatorisch rauft man sich zusammen. Man ist ja Wirtschaftsgemeinschaft, man arbeitet zusammen. Aber eigentlich geht jeder so seiner Wege. Und die Schuld der Geschwister an ihrem verkauften Bruder, die Lüge gegenüber dem Vater und auch dessen ungerechte Bevorzugung einzelner Kinder, die hat sich wie Gift in die Beziehungsfasern dieser Familie reingepumpt. Die Jahre gehen ins Land. Und als das Land dann von einer Trockenheits- und Hungerkatastrophe geschüttelt wird, hofft Jakob, in Ägypten Getreide erwerben zu können. Und das Nachbarland war nämlich der einzige Ort, wo man für diese Krise gewappnet schien. Und das wiederum lag an eben diesem Josef. Der Kerl war nämlich wie üblich auf die Füße gefallen, nicht? Sein bei seinen Brüdern so verhasstes Siegergehen hat sich auch dort durchgesetzt und er hatte es bis zum zweiten Mann im Staate geschafft. Unfassbar, nicht? Hier war er zu so einer Art Finanz-, Entwicklungs- und Infrastrukturminister in einer Pension avanciert und hatte in Zeiten relativen Wohlstandes eine sehr umsichtige Sparpolitik gefahren, die das Land jetzt in Zeiten des Mangels gut dastehen ließ, nicht? Man könnte sagen, war so eine Art Agenda 2010, allerdings vor Christus, ja, weil es passt so zeitlich ungefähr. Und die hat ihre Inspiration nicht bei Gerhard Schröder gefunden, sondern in einem Traum des Pharaos, nicht dem ägyptischen Herrscher. Der hat so geträumt, da waren so 7 fette Kühe, da waren auch 7 abgemagerte Kühe und die 7 fette wurden von den abgemagerten aufgefressen. Ja, der Josef deutet das nicht und sagt, ja, klarer Fall, Prosperität 7 Jahre und danach 7 Jahre Rezession und Hungersnot. Ja, und was macht er? Er sorgt mit gewaltigen Getreidespeichern entsprechend vor, um Reserven zu schaffen. Ja, man kann heute fast so ein bisschen neidisch werden auf so viel Weitsicht einer Regierung, was es nicht alles gibt. Ja, und nun stehen Josefs Brüder da auf der Matte in Ägypten. Sie, die ihm das angetan haben. Ich könnte sagen, nicht, man sieht sich immer zweimal im Leben. Ein Showdown wie gemalt. Er als mächtigste Exekutivperson eines Weltreiches und die Brüder als Bittsteller, die auf seine Gunst angewiesen sind und sich vor ihrem Bruder, den sie nicht erkennen, in den Staub werfen. Also der alte Traum schien jetzt in Erfüllung zu gehen. Sonne, Mond und Sterne verbeugen sich vor Josef, dem Erfolgreichen und Verkannten. Na klar, er ist nicht nur ein Sternchen, er ist jetzt der Star. Man hört so quasi den Einspieler von den Ärzten, nicht irgendwann werde ich mich rächen und so weiter, nicht? Wer es kennt. Und Josef reagiert anders als erwartet. Er sinnt nicht auf Rache. Er nutzt die Begegnung auch nicht als Chance für einen weiteren Ego-Trip, wäre ja durchaus gut denkbar gewesen. Nein, sein Ego wurde offenbar über die Jahre, über die Jahrzehnte ganz neu geformt. Er hat eine wirkliche Veränderung durchgemacht und wenn man ihn heute zu dieser Erfahrung interviewen könnte, nicht, würde er vielleicht sagen, die Veränderung, die hat Gott bewirkt. Die Bibel deutet es nur in vielen kleinen Episoden an. Nicht, Josef hatte Großes erlebt, aber auch herbe Niederlagen einstecken müssen. Nicht, verkauft in die Sklaverei, Aufstieg dann zum Staatssekretär des Finanzministers durch eigene Begabung, aber auch durch Gunst von Förderern. Dann durch eine Intrige, Verlust aller Ämter bis hin zur Inhaftierung für eine angebliche Vergewaltigung. Da hatte die Frau eines hohen Regierungsvertreters aus gekränkter Eitelkeit MeToo geschrien, aber da war gar nichts. Dann der steile, nicht zu erwartende Wiederaufstieg zum zweiten Mann des Staates nach der Deutung dieses Traumes. Und Josef hatte gelernt, was ich erreicht habe. Was ich bin, das war nicht mein glanzvolles Ego. Dafür kann ich im Grunde gar nichts. Das ist mir zugefallen. Nicht etwa durch Zufall oder blindes Schicksal, nein, durch Gott, der das Leben lenkt. Und das geschah total planvoll. Und diese Träume des Pharaos, die hätte ich nie deuten können, nicht, wenn Gott mir nicht ihren Sinn erschlossen hätte. Und über das, was meine Geschwister mir angetan haben, wäre ich auch nie hinweggekommen, wenn sich nicht der Himmel meiner angenommen hätte. Das hat mir Halt gegeben. Ich war als Flüchtling ein Nichts, aber Gott und die Menschen, die er mir in den Weg geschickt hat, die haben mich gefördert, die haben mich groß werden lassen. All das ist geschenkt, das ist Gnade, Lebensgnade. Und diese Überzeugung hat er auch seinen Söhnen mit auf den Weg gegeben. Und zwar auf drastische Art und Weise. Er hat sie in ihren Namen, die heißen Manasse und Ephraim, verewigt. Manasse bedeutet, Gott hat mich vergessen lassen all mein Unglück und mich hinwegkommen lassen über mein ganzes Vaterhaus. Und Ephraim heißt, Gott hat mich wachsen lassen in dem Land meines Elends. Also der Name selber ist ein bisschen kürzer, aber er hat das paraphrasiert dann, als er die Namen in allen anderen Menschen, die nach meiner Pfeife tanzen, sondern ich bin eingebunden in so ein großes Orchester, in dem letztlich einer der große Dirigent ist. Und das ist Gott, der selbst aus Ungerechtigkeit, auch aus meinem Narzissmus, aus Intrigen und sogar Verbrechen Gutes wachsen lassen kann. Also Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Gott hat mit meiner vermurksten Familiengeschichte Weltgeschichte geschrieben. und auf einem verrückten Umweg sogar meine Familie damit gerettet. Alle Welt kauft in Ägypten Brot, weil Josef so ein visionärer Haushalter ist. Und auf diesem Wege sorgt er jetzt dafür, dass seine eigene Familie nicht verhungern muss. Irre. Ja, das kann sich kein Mensch ausdenken, das ist Gottes Plan. Und mit dieser Erkenntnis im Rücken gelingt es Josef jetzt auch über den eigenen Schatten zu springen. Er verhärtet sein Herz nicht gegenüber der buckligen Verwandtschaft, sondern, und jetzt zitiere ich mal Genesis 45, er brach in Tränen aus und weinte so laut, dass die Ägypter es hörten. Und am Hof des Pharaos sprachen bald alle davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Fassungslos standen die Brüder vor ihm. Sie brachten keinen Ton heraus. Kommt doch näher, sagt Josef. Und sie traten zu ihm und er wiederholte, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Aber ihr braucht euch nicht zu fürchten. Macht euch keine Vorwürfe, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn Gott wollte es so. Er hat mich vorausgeschickt, um euch zu retten. Schon seit 2 Jahren hungern die Menschen und auch in den nächsten 5 Jahren wird man kein Feld bestellen und keine Ernte einbringen können. Gott hat mich euch vorausgesandt, damit ihr mit euren Familien am Leben bleibt. Denn er will ein großes Volk aus euren Nachkommen entstehen lassen. Nicht ihr habt mich hierher geschickt, sondern Gott. Er hat mir diese hohe Stellung gegeben. Ich bin der Berater des Pharaos und der Vorsteher seines Reiches. Ganz Ägypten hört auf das, was ich sage. Beeilt euch und kehrt zu meinem Vater zurück. Sagt ihm, dein Sohn Josef lässt dir ausrichten, Gott hat mich zum Herrn über ganz Ägypten gemacht. Komm doch so schnell wie möglich zu mir. Du kannst im Gebiet Goschen wohnen, dann bist du ganz in meiner Nähe. Bring deine Familie, deinen Besitz und dein Vieh mit. Die Hungersnot wird noch 5 Jahre dauern. Ich werde für euch sorgen und keiner wird mehr hungern müssen. Ihr seht doch mit eigenen Augen, dass ich wirklich euer Bruder bin, fuhr Josef fort. Benjamin, auch du hast mich gesehen. Darum erzählt meinem Vater von meiner hohen Stellung und von allem, was ihr erlebt habt und bringt ihn schnell hierher. Er fiel Benjamin um den Hals und weinte. Auch Benjamin begann zu weinen. Dann umarmte er die anderen und küsste sie unter Tränen. Endlich fanden die Brüder ihre Sprache wieder und redeten mit ihm. Bald wusste jeder am Hof des Pharaos, Josefs Brüder sind gekommen. Der Pharao und seine Beamten freuten sich. Er sagte zu Josef, richte deinen Brüdern aus, sie sollen ihre Tiere beladen und nach Kanaan ziehen. Jedem schenkte er ein schönes Gewand. Nur Benjamin gab er 5 Gewänder und 300 Silberstücke. Die Geschichte zeigt, nicht Versöhnung ist möglich, weil Josef die Barmherzigkeit Gottes in seinem Leben anerkennt, davon sein eigenes Herz ja erweichen lässt und damit die Möglichkeit auch für Vergebung und Heilung in seiner Familiengeschichte zulässt. Das Ganze geschieht nicht frei von Marotten, nicht? Der Kleidertick, den werden sie nicht los. Benjamin kriegt natürlich wieder mehr, nämlich 5 Kleider, damit es auch künftig nicht langweilig wird in der Familiendynamik. Zum Schluss passiert noch was Schönes, nicht? Jakob, also Josefs Vater stirbt, das ist natürlich nicht schön, aber die Begleitumstände, die sind schön. Jakob hatte auch allen Grund zu sterben, nicht? Er war schließlich 147 Jahre alt, das ist ein korrektes Alter, um zu sterben, das ist ein gesegnetes Alter, nicht? Wo die Alten wegsterben, da passiert aber manchmal was, nicht? So ein Patriarch hält ja oft die ganze Familie zusammen, ne, und sorgt, dass man sich zumindest so bei Familienfeiern nochmal bei den Alten trifft. Und wenn die dann wegsterben, dann ist es häufig so, dass die alten Konflikte in der Familie wieder aufbrechen, die vorher nur so geschwelt haben, die so unterm Tisch blieben, nicht? Die unerledigten Geschäfte, die eiternden Wunden, nicht über zuvor zugefügte Verletzungen. Und die Brüder sind auch dementsprechend nervös und fragen sich, ob es ihnen jetzt, wo der Alte nicht mehr da ist, möglicherweise an den Kragen geht. Und es muss sich also jetzt zeigen, ob die Vergebung, die hier ausgesprochen wurde, auch wirklich echt war. Ob sie die Schuld wirklich aus dem Raum geschafft hat. Und sie erweist sich als echt. Die Vergebung steht nicht zuletzt, weil der alte Vater Josef noch auf dem Sterbebett segnet. Weil er seinem Sohn da ein Vermächtnis mit auf den Weg gibt, das auch die Koordinaten für Josefs weiteres Leben bestimmt. Es ist das Versprechen, dass Gott bei ihm bleibt und seine Stärke in ihm wurzelt. Jakob segnet mit folgenden Worten. Josef, du bist ein fruchtbarer Baum, der an einer Quelle wächst und dessen Zweige eine Mauer überragen. Manche hegen böse Absichten gegen dich und greifen dich an, sie verfolgen dich mit Pfeil und Bogen, aber dein Bogen bleibt unzerbrechlich. Deine Arme und Hände sind stark, weil Jakobs mächtiger Gott dir hilft. Er sorgt für Israel wie ein Hirte, gibt dem Volk Sicherheit wie ein starker Fels. Ja, der allmächtige Gott, dem schon dein Vater gedient hat, wird dir beistehen. Er ist es, der dich mit seinem Segen beschenkt. Regen bewässert dein Land von oben und das Wasser aus den Tiefen der Erde macht deine Felder fruchtbar. Menschen und Tiere vermehren sich und breiten sich aus. Stell dir die Berge vor, deren Gipfel bis in den Himmel ragen. Dein Wohlstand und Segen wird noch viel größer sein. Dies steht dir zu, denn du nimmst einen besonderen Platz unter deinen Brüdern ein. Wer den Segen glaubend annimmt, und auch wir stellen uns hier ja immer wieder unter Gottes Segen, für den verwandelt er sich in eine lebensstärkende Kraft. Dann kann man wie Josef zu seinen Brüdern sagen, ihr führtet Böses im Schilde. Aber Gott hat seine gute Absicht damit verfolgt und der schließe ich mich auch an. Ich habe das alles an Gott abgegeben. Unser Streit steht nicht mehr zwischen uns. Unsere Familiengeschichte, die beginnt heute ganz neu. Wir lassen uns nicht durch den Streit der Vergangenheit bestimmen, sondern durch den Segen unseres Gottes, der uns durch die Zeit führt. Durch die fetten, aber auch durch die mageren Jahre. Zeiten ändern sich, aber unser Gott, der bleibt immer derselbe. Und an seinem Segen, so heißt es ja so schön, ist alles gelegen. Amen.